Herzlich willkommen bei The Monday Talks, Gespräche unter FreundInnen. Ich bin Alina und ich spreche jede Woche mit verschiedenen GästInnen über feministische Themen und alles, was uns im Moment so bewegt. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Diesmal ist Samson mit dabei und ich freue mich schon sehr. Samson ist AutorIn, LyrikerIn, PodcasterIn, ModeratorIn, Fotografin und als bekannt, am allerbekanntesten als GründerIn und Geschäftsführung von QueerMed. Für alle, die QueerMed noch nicht kennen, es handelt sich dabei um ein ganz vielfältiges Angebot, um Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitswesen abzubauen. Dazu gehört zum Beispiel ein Verzeichnis mit positiven Erfahrungen und aber auch Bildungsarbeit in Form von Materialien, also zum Beispiel Infoposter oder einen Leitfaden für sensibilisierten Umgang mit PatientInnen, aber auch Vorträge und Workshops. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Du warst ja auch schon mal zu Gast bei den Monday Talks, der Veranstaltung in Köln. Und ich freue mich sehr, dass wir es heute nochmal als Podcast machen, dann nochmal das auch festhalten. Ich bin immer so traurig nach den Veranstaltungen, dann ist es vorbei, das Gespräch, und irgendwie verpufft. Und mit dem Podcast kann man immer wieder drauf zurückgreifen. Auch wenn man erzählt vom Gespräch, sagen, ja, hier. Könnt ihr es übrigens auch noch anhören. Ich hoffe, ich frage dich nicht zu viel doppelt, aber ein bisschen was musst du nochmal erzählen für alle. Und zwar, wie bist du zur Gründung von QueerMed gekommen? Was war da deine Motivation?
Das ist ja schon mittlerweile 4,5 Jahre her. Ja, so Pi mal Daumen, genau. QueerMed wird nächstes Jahr 5 tatsächlich schon. Heftig einfach. Davor war ich jahrelang schon ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen tätig. Habe alles Mögliche ausprobiert. Ich habe simultan übersetzt für Holocaust-Überlebende an Kölner Schulen. Ich habe Wikipedia-Artikel geschrieben, vorwiegend für weibliche AthletInnen im deutschsprachigen Raum. Ich war in verschiedenen Vereinen tätig, habe alles Mögliche gemacht. Und dann kam ja auch noch Corona und vieles war dann auf einmal nur noch sehr eingeschränkt möglich. Also klar, so Wikipedia-Artikel schreiben kannst du ja natürlich von zu Hause aus. Ich hatte dann aber auch so einen krassen Jobwechsel von der Archäologie ins Marketing so reingerutscht. Das hat auch nochmal 1000 Gründe, wie es dazu gekommen ist. Aber ich habe auch da nochmal so ein stärkeres Bedürfnis gehabt, halt irgendwas Zivilgesellschaftliches machen zu wollen. Und wie es dann zu QueerMed gekommen ist, das war tatsächlich wirklich ultra random. Das war halt vor 4,5 Jahren, Januar 2021, glaube ich, wo eine befreundete Person auf Instagram mir eine Story geschickt hatte und gefragt hat, hier, sag mal, kennst du das, hier, dieses Projekt? Und da hatte jemand von QueerMed Österreich gesprochen. Und bei mir gingen dann auf einmal diese ganzen Alarmleuchten los und ich dachte so, oh mein Gott, wie cool ist das? Und warum haben wir das nicht hier? Weil gerade halt dieser Aspekt, diese positiven Empfehlungen zu sammeln, ich meine, klar, es gibt Online-Bewertungsportale, die ich jetzt lieber nicht erwähne, weil ich weiß, vieles davon ist käuflich und viele negative Empfehlungen oder Warnungen, negative Erfahrungen, die verschwinden sehr schnell. Das hatte ich auch selber diese Erfahrung gemacht, dass wenn ich schlechte Erfahrungen geteilt habe auf einem dieser besagten Plattformen, dann vermeintlich gesagt wurde, ich war da nie dort, das stimmt gar nicht und deshalb wurde die Warnung oder die schlechte Erfahrung gelöscht. Deshalb halt so ein community-basierter Ansatz war einfach krass gut und hat auch so viel Sinn gemacht. Und dann hatte ich mich damals mit Julius von QueerMed Österreich zusammengesetzt und habe gesagt, so, hey, das ist voll cool. Weißt du, ob es so ein Projekt hier in Deutschland gibt? Weil vielleicht kann ich dann einfach meine Marketing-Skills benutzen, um denen zu helfen und zu sagen, so, wie können wir eure Reichweite erhöhen? Und dann hatte er mich damals auf Günformation verwiesen. Das ist ja auch ein Kollektiv aus Hamburg, die sich sehr stark gemacht haben, eben auf das Recht auf Abtreibung und eben auch auf das Paragraph 219, 218 abgeschafft werden. Eben das halt auch die Abtreibung oder die, in Anführungszeichen, Werbung auf Abtreibung legalisiert wird. Das heißt, dass Ärztinnen darüber beraten können, informieren können, als auch halt eben, dass Abtreibung ohne jegliche Repression selbstbestimmt stattfinden kann. Und dann habe ich mich mit denen unterhalten und habe dann halt gefragt, so hey, habt ihr Bock da sowas wie QueerMed hier nach Deutschland zu bringen, halt mit allen Fachbereichen, weil Günformation, wie der Name so anklingt, hat sich sehr auf gynäkologisch tätigende Praxen fokussiert in ihrer Arbeit. Also sie machen sowas Ähnliches mit so einem Verzeichnis auch, Und dann hatten die gemeint so, nee, die haben schon genug zu tun mit dem Kram, was sie machen. Und das ist auch absolut valide, weil es auch alles ehrenamtliche Arbeit ist. Und dann haben sie aber gesagt, sie unterstützen gerne. Und dann habe ich einfach mit dem Input von beiden Organisationen im Internet geschaut, wie baue ich eine Webseite, hab mir Gedanken gemacht, wie möchte ich das aufsetzen, was ist wichtig. Worauf sollte ich achten? Natürlich halt Thema Datenschutz, das heißt, ne, welche Informationen werden mir mitgeteilt, die nicht eh schon im Internet frei verfügbar sind. Also wirklich so ins Detail rein und habe dann so neben der Lohnarbeit 3 Monate so an der Webseite gebaut und getüftelt und getestet und geschaut. Und dann, ja, nach 3 Monaten war die Seite live. Also erstmal war es halt nur dieses Verzeichnis, wo Leute Empfehlungen abgeben konnten. Und ja, dann ging's los.
Einmal ganz kurz, um alle abzuholen. Was für Empfehlungen sind das dann? Also wenn man zum Beispiel, oder eine Person ist bei einem Arztbesuch, Ärztinnenbesuch, und die sind besonders transinklusiv zum Beispiel, dann können sie davon berichten. Aber es gibt ja auch noch viel mehr Aspekte, oder?
Also was mir wichtig war, bei QueerMed Deutschland beziehungsweise das Projekt nach Deutschland zu bringen, dass halt alle Fachbereiche da sind. Also alle, die irgendwie verkammert sind. Also da gibt es auch längere Diskussionen zu, warum halt sowas wie Homöopathie oder Osteopathie, alles, was halt nicht rechtlich geschützte Namen sind, das ist so ein bisschen ausgeklammert, hat auch eine längere Story dazu. Aber genau, dass es halt alle Fachbereiche eigentlich gibt, die gesetzlich geschützt sind, diesen gesetzlichen Rahmen haben, wie diese Ausbildungen stattfinden und auch alle irgendwie abgefragt werden. Das heißt, dass eigentlich nicht dieser Fokus nur auf queere Lebensrealitäten liegen sollte. Klar, ich meine, der Name war eindeutig. Klar, liegt vielleicht auch daran, dass ich sehr oder wenig innovativ war, als ich gefragt hatte, so, ja, kann ich den Namen einfach übernehmen nach Deutschland, geht das? Weil Menschen ja nicht nur queer sind. Also sie haben ja nicht nur eine Geschlechtsidentität, sie haben ja nicht nur eine sexuelle Orientierung, sondern es greifen ja immer ganz viele Intersektionen, die nochmal eine andere Perspektive aufmachen. Sei es jetzt, dass sie chronisch krank sind, sei es, dass sie HIV-positiv sind, sei es, dass sie sexualisierte Gewalt erfahren haben, sei es, dass sie neurodivergent sind. Dünn sind, dick sind, mehrgewichtig und. Und das war es mir halt wichtig, dass das halt auch irgendwie festgehalten wird. Und dieses Projekt ist halt auch immer mitgewachsen durch den Input durch die Communities, dass sie gesagt haben, hey, mir fehlt das, aber der Arzt war auch mega sensibilisiert zum Thema Autismus oder hey, das Thema Endometriose, PCOS ist jetzt auch seit einem Dreivierteljahr auch schon irgendwie filterbar bei QueerMed. Und das erweitert sich einfach immer durch Sachen, die die Leute selber vorgeben. Das heißt, ich hatte ganz am Anfang nur so einen Grundstock an Informationen, an filterbaren Informationen und alles andere wie Städte, wie Sprachen, wie Grade der Barrierefreiheit, wie Lebensrealitäten, wie Besuchsgründe. Das kam alles dazu, weil dann Leute gesagt haben, so, ah, mir fehlt das und ich gebe denen immer die Möglichkeit, alles in diesem Fragebogen zu ergänzen, wenn Informationen fehlen, wenn Anmeldefelder fehlen, Anklickfelder. Und so wächst es ja auch. Und so entsteht auch dieses größere Verständnis. So, es geht nicht nur um queere Menschen, weil alle Menschen ja irgendwie eine respektvolle Gesundheitsversorgung haben möchten.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das alles auch Faktoren sind, die die Erfahrung im Gesundheitswesen extrem stark beeinflussen. Also wie zum Beispiel auch Rassismuserfahrungen, das wird ja auch bei euch mit aufgenommen. Aber auch so Mehrgewichtigkeit, das sind ja wirklich Faktoren, die sind, also jede Form von ärztlichen Untersuchungen extrem beeinflussen, weil das ja so extrem mit Stereotypen besetzt ist. Darum finde ich das richtig, richtig wichtig, dass es das gibt. Ich muss auch mal betonen, du machst das alles ehrenamtlich. Neben deiner Lohnarbeit, neben all den anderen Projekten, die ich gerade aufgezählt habe. Wir sprechen gleich auch nochmal über mehr. Aber ich wollte trotzdem nochmal fragen, wie hat sich die Arbeit so verändert in den letzten 4,5 Jahren? Also du hast schon gesagt, es hat sich auch alles immer erweitert. Aber es ist ja auch mittlerweile nicht mehr nur in Anführungsstrichen ein Verzeichnis. Es ist ja noch viel, viel mehr. Was kam so über die Jahre dazu?
Bei dem Verzeichnis war es ja so, das war ja auch keine grundneue Idee, die es davor nie gab. Also ne, wie gesagt, es gab halt so ein ähnliches Online-Verzeichnis wie Gynformation. In der Zwischenzeit hatte sich dann auch TransDB gegründet, die dann alle so ihre Schwerpunkte haben. Aber der Aspekt, dass etwas halt online zugänglich ist, öffnet halt auch sehr viele Türen, weil dann halt solche Informationen auf einmal für viel, viel mehr Menschen zugänglich ist. Weil was ich beispielsweise auch nie wusste, sehr viele Beratungsstellen interne Listen führen mit ihren eigenen Ärztinnen, was natürlich dann halt so ein bisschen schwierig ist, weil sich dann natürlich so eine gewisse Intransparenz öffnet. Wie aktuell werden die Informationen gehalten? Wer kuratiert diese Listen genau? Was passiert denn, wenn beispielsweise diesen Beratungsstellen Diskriminierungserfahrung oder übergriffiges Verhalten dann kommuniziert wird? Also was passiert dann? Und gleichzeitig ist es ja so, dass natürlich es sich sehr krass rumspricht, wenn es gute Praktizierende gibt, die sensibilisiert sind. Also das merke ich ja natürlich auch in großen Orten wie jetzt Berlin oder Hamburg, aber auch in ganz kleinen Orten, wenn dann auf einmal so ein Mini-Kaff irgendwo im Norden oder irgendwo in Baden-Württemberg, Bayern auf einmal da eine Empfehlung ist für eine transsensible Person oder sei es auch alleine eine respektvolle Person gegenüber eben in Richtung Neurodivergenz, dass dann einfach ein Run auf diese Personen sind, weil das spricht sich extrem schnell rum. Und das ist nicht nur, dass es auf Queermat, ich meine, es gibt ja auch riesige Reddit-Foren, es gibt ultra viel Austausch woanders. Nur natürlich spricht es sich ja auch rum, welche Leute gut sind. Aber das löst ja nicht das Grundproblem, dass wir zu wenig von diesen Leuten haben, die gelernt haben, wie man respektvoll mit Patientinnen umgeht oder die sich explizit weiterbilden, gerade halt bei bestimmten Thematiken. Also sei es natürlich halt beispielsweise ein großes Thema, was ich sehr häufig anspreche, weil das war tatsächlich eine Initiative von einem schwarzen Medizinstudenten in UK, der sich damit befasst hat, wie Hauterkrankungen auf nicht weißer Haut aussehen. Weil das hat er in den Unibüchern hat er das nicht gelernt. Und dann hat er auch so ein Buch veröffentlicht, Mind the Gap, also ein bisschen in Anspielung auf dieses in London in der Metro, sagt man ja dann auch immer Mind the Gap, was in Deutschland heißt, bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahngleis oder irgendwie sowas. Und wo er dann aber auch erklärt, so Windpocken sieht so aus auf schwarzer Haut oder halt Masern sieht so aus, was halt Leute nicht wussten. Und wie sollen sie dann halt eben Patientinnen behandeln, wenn sie nicht wissen, wie die Krankheit da halt aussehen kann, weil es sieht einfach unterschiedlich aus. Und so viele andere Sachen. Und das Verzeichnis auf Queermat hat ja eben ja nur so punktuell etwas gemacht und punktuell nur unterstützt, aber es braucht ja darüber hinaus neben dieser Unterstützung für jetzt ja auch zukünftig eine Verbesserung des Gesundheitssystems. Und deshalb war es mir wichtig zu überlegen, so okay, kann zum einen natürlich das Verzeichnis verbessert werden oder halt ausgebaut werden, weil das Verzeichnis bringt ja nur Leuten was, wenn da auch tatsächlich Empfehlungen sind, wenn da gute Empfehlungen sind, wenn Empfehlungen verschwinden, weil ein Austausch stattgefunden hat, weil dann eben auch kommuniziert wird. Und gleichermaßen muss sich ja aber auch was in der Gesundheitsversorgung ändern. Das heißt, wir müssen weigerlich, weil das System da halt eben auch versagt, müssen wir Informationen zur Verfügung stellen, weil Studierenden nicht beigebracht wird, wie man empathisch mit Patientinnen umgeht. Die lernen das einfach nicht. Das ist nicht verpflichtender Teil des Studiums. Klar, die lernen Körperdiagnostik, dass sie sagen, so hier machen sie das und das und ich werde jetzt irgendwie das Bein anheben und hier so mit einem Hämmerchen aufs Knie schlagen und bla und sowas, ja. Aber dass sie halt lernen, so wie Menschen darauf reagieren, auf Körperkontakt, auf fremde Menschen, wie Kindern und Jugendlichen beigebracht wird, dass es eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass sie sich sofort irgendwie zu entblößen haben, nur weil ein Arzt jetzt sagt, so hier machen sie mal. Oder mach du mal dann natürlich dann bei Kindern und Jugendlichen. Die werden ja nicht gesiezt in den meisten Fällen. Und dass da so viele Aspekte sind, die mich dann haben fragen lassen, so okay, darüber hinaus, was kann man denn machen? Und natürlich sind da auch sehr viele Studierende, die Interesse haben. Es gibt ja auch ultra viele Vereinigungen, Gruppen von Solimed zu den Critmeds in ganz vielen Medizinuniversitäten, die sich ja schon dafür einsetzen. Aber dann haben wir natürlich die ganzen Praktizierenden, wo gerade bei den verkammerten Berufen die Verpflichtung ja ist, sich stetig weiterzubilden, dass sie ihre Approbation behalten dürfen, also sozusagen ihre Arbeitslizenz behalten dürfen. Aber selbst da ist es nicht verpflichtend, dass sie sich mit diversitätsmedizinischen Themen auseinandersetzen. Da ist es meistens so, wie kann ich nochmal Geld machen? Oder klar, natürlich auch andere valide Sachen wie, neue Hygienekonzepte, dies, das, jenes. Also es sind schon valide Sachen dabei, aber so gut wie nichts zu diversitätsmedizinischen Sachen und zu viel Marketing und zu viel so, wie mache ich noch mehr Geld, kann natürlich in einem kapitalistischen System, wo Rechnungen bezahlt werden, ein Stück weit Sinn machen, dass dann auch irgendwie alle irgendwie verstehen, wie man mit Geld umgeht in der Praxis. Aber das ist halt so ein grundlegendes Problem. Und das hat halt eben dazu geführt, dass dann immer mehr Infomaterial entstanden ist. Also, wie finden denn Leute eine sensibilisierte Praxis? Was tun sie bei einer schlechten Erfahrung? Als auch dieser Leitfaden. Also es gab eben auch mit Julius von Quim mit Österreich eine ganz, ganz kleine Kurzversion von diesem Leitfaden online. Das waren irgendwie so 8 Bullet Points, die wir dann so ausführlich aufgeschrieben haben, wo ich dann irgendwann gesagt habe, das reicht nicht mal ansatzweise. Und dann habe ich mich irgendwann halt an diesen Leitfaden zum sensibilisierten Umgang mit Patientinnen rangesetzt, was jetzt in der ersten Auflage so knapp 45 Seiten sind in so einem A5-Format, wo dann alles besprochen wird, wo erstmal Diskriminierungsformen erklärt werden. Okay, was ist Antisemitismus? Was ist Rassismus? Was ist Klassismus? Was ist dies, das, jenes? Und dann wird halt auch nochmal erklärt, das, was den Studierenden und den Praktizierenden eigentlich fehlt, halt wirklich so diese Grundbasis von Diversität, was das überhaupt heißt, wie Intersektionalität funktioniert, Studien herangetragen von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, vom Afrozensus, von der deutschen AIDS-Hilfe, um denen halt zu zeigen, wie Diskriminierung stattfinden kann, wirklich plakativ, was in Studien rausgefunden worden ist und dann halt auch immer weiter gesprochen, was ist Konsens, was haben Patientinnen für Rechte? Also es gibt Rechte verankert im bürgerlichen Gesetzbuch, das Patientenrechtegesetz, wo Sachen geklärt sind, wie dass alle Patientinnen Einsicht auf ihre Patientinnenakte haben dürfen und sie dürfen immer eine Kopie mit nach Hause nehmen. Aber wie alleine ich schon diskutieren musste vor Jahren in Praxen, weil auf einmal das Praxispersonal so voll bedröppelt war, als ich danach gefragt habe, wozu brauchen Sie das? Was wollen Sie damit? Und das ist so, ja, das ist mein gutes Recht. Ich möchte halt auch irgendwie wissen, was da drinne steht und was Ärztinnen über mich geschrieben haben. Und es ist halt immer so weiter mitgewachsen, was es da halt alles brauchte. Und jetzt zuletzt, vor knapp 3-4 Wochen, ist da jetzt so eine neue Broschüre rausgekommen. Das erste Mal alleine in Behandlung, weil ich nach so einem Talk, den ich auf der TINCON beim Reeperbahn-Festival letztes Jahr gegeben habe, eben zum Thema das erste Mal allein beim Arzt, dass sich mir auch die Frage gestellt hat, wo kriegen das eigentlich Kinder und Jugendliche beigebracht? Welcher Facharzt der richtige ist? Wann gehe ich zum Urologen? Wann gehe ich zum Proktologen? Wann gehe ich zum dies, das, jenes, dass Männer auch zum Gynäkologen müssen für Brust abtasten, weil nur GynäkologInnen sind dafür ausgebildet und auch Männer können Brustkrebs bekommen. Natürlich halt verhältnismäßig studienbasiert weniger, aber sie können das genauso gut bekommen, genauso wie, dass Frauen Prostatakrebs kriegen können, weil die sind ja auch vorhanden. Und dass das halt viele einfach gar nicht wissen und dann ist so die Sache so, ja okay, mit wem hast du die Gespräche? Klar, das sollten eigentlich Eltern machen, ja vielleicht ist auch die Schule mit da verantwortlich, aber dass es da halt auch so grundlegende Informationen braucht, wie bereitest du dich auf deinen ersten Termin vor, denk an deine Krankenkassenkarte jedes Quartal, diese ganzen Sachen, schreib dir auf, was das heißt, stell auf jeden Fall Rückfragen, frag, was du machen kannst. Du sollst wissen, dass du auch sagen kannst, dass du nicht angefasst werden möchtest gerade oder ob dann bei der Gynäkologie, ob dir gezeigt wird, wie du selbst deine Brust abtasten kannst und dann halt die Ärztinnen dann halt entsprechend nur reagieren, wenn du selber da merkst, dass da was sein könnte, nochmal natürlich als fachlicher Gegencheck. Solche ganzen Sachen sind dann eben dazugekommen, weil dann irgendwie so diese Notwendigkeit da ist durch die Arbeit, durch die Gespräche, die ich geführt habe, durch die Vorträge, durch die Anfragen, dass ich gemerkt habe, so hey, okay, da fehlt das anscheinend. Und auch die Resonanz hat halt gezeigt, so beispielsweise diesen Leitfaden, den gibt es so nicht im deutschsprachigen Raum. Und er wurde auch bereits schon für andere Sprachen angefragt. Und dann ist es so, es kann es halt nicht sein, dass so ein Newbie wie ich ohne medizinische Ausbildung halt, also ich habe ja nicht mal medizinische Konzepte da erklärt. Also ich war ja nicht, also ich habe einfach nur erklärt, so läuft Diskriminierung. Das ist das, was man im Internet findet. So läuft Konsens ab. Das sind die Rechte. Bitte reagiert drauf. Und hier übrigens noch weiterführende Informationen. Ausbildungsstätte wie Akademie Waldschlösschen, Pipapo, alle, wo ExpertInnen, andere ExpertInnen weiterbilden. Aber es gab sowas halt nicht. Und jetzt sitze ich ja auch an der zweiten Auflage, wo ich halt mich noch stärker mit dem Thema Konsens beschäftigen möchte, wo ich mich noch mehr mit dem Thema Medical Gaslighting beschäftigen möchte, weil ich auch gerade aktuell nebenbei fürs Veto-Magazin auch an solchen Texten sitze. Und das sind halt alles so Sachen, die halt irgendwie mitwachsen. Und das ist so Fluch und Segen dieser ehrenamtlichen Arbeit, dass ich nicht daran gebunden bin, irgendwie Geld verdienen zu müssen. Und gleichzeitig so fluide bin, wenn ich dann mit Leuten in Kontakt komme, dass ich sagen kann, ah, okay, dieses Thema hatten wir noch gar nicht. Wie geht das? Brauchen wir Geld? Muss ich irgendwie Geld sammeln? Muss ich dafür Vorträge machen, damit dann irgendwie, dass ich das Honorar dafür benutzen kann? Und das ist halt so ein Fluch und Segen an dieser Arbeit, die ich mache, dass ich da sehr frei sein kann und halt auch sehr anpassungsfähig, was halt möglich ist.
Ja, das glaube ich, dass das ein riesiges Feld ist. Und je mehr du da reingehst, desto mehr neue Probleme eröffnen sich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das niemals abgearbeitet sein wird. Aber trotzdem, bei allem, was du sagst, finde ich das so schrecklich, also dass überhaupt Konsens schon so abwegig ist für viele. Also wie selten ich gefragt werde, ist das in Ordnung, wenn ich diese Untersuchung jetzt mache? Ist es in Ordnung, wenn ich dich anfasse? Oder das und das passiert jetzt gerade, das gibt es ganz, ganz selten. Also ich hatte auch in Zukunft mit der Endometriose einmal, dass bei der Endometrioseärztin eine Studentin dabei war und sie hat ja alles beigebracht. Und da habe ich ganz viel über meinen eigenen Körper und meine eigene Krankheit erfahren, weil sie halt über mich in der dritten Person das der Studentin erklärt hat. Und ich, das Wahnsinn, das hat mir alles nie jemand gesagt. Also sie hat auch gesagt, diese Untersuchung, die ist eigentlich für alle immer ganz, ganz schmerzhaft, aber bei ihr jetzt ja anscheinend nicht. Und ich denke, ich beiß hier seit Jahren die Zähne zusammen und denke, das ist normal. Dass ich muss das einfach aushalten und anscheinend hätte auch mal jemand sagen können, das wird jetzt ganz schmerzhaft für dich, aber du kannst es dann auch kommunizieren. Das finde ich schon furchtbar, dass das so ist. Ich finde es auch furchtbar, dass es so viel Bedarf gibt, weil Diversität ist kein Add-on, sondern wenn man Humanmedizin macht, dann schließt es alle Menschen mit ein und sonst sollte es draufstehen. Sonst sollte draufstehen, dass hier ist eine Hausarztpraxis nur für weiße Menschen. Weil mehr haben wir nicht gelernt. Das fänden ja auch alle ganz abwegig. Darüber, ich finde es schlimm, dass es so einen Bedarf gibt, aber ich finde es ganz toll, dass du queer mitmachst und was da alles an Informationen geboten werden. Ganz viele meiner Fragen haben wir jetzt auch schon vorab genommen, aber ich möchte noch mal einmal kurz zurückgehen auf das Thema Veto-Magazin. Da schreibst du ja sehr regelmäßig über verschiedene Themen und zuletzt auch, was du gerade schon mal angesprochen hast, zum Thema PatientInnenrechte. Das fand ich auch super interessant. Also das war mir überhaupt gar nicht klar, dass es die gibt. Fand ich super spannend. Was sind sonst noch so Themen, worüber du da schreibst und wie bist du dazu gekommen zum Veto-Magazin?
Vielleicht von hinten nach vorne, wie man das im Deutschen sagt. Das Veto-Magazin hatte mich ja schon vor einiger Zeit interviewt, zum damaligen Zeitpunkt eben für QueerMed. Ich hatte dann auch noch eine Einladung erhalten zu ihrem Podcast Ganz schön laut, wo ich mit Ninja Lagrande sprechen durfte. Und das war irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, ja komm, mach's einfach mal. Und vielleicht haben die ja auch Bock drauf, dass ich denen irgendwann auch mal geschrieben hatte, so hey, ich habe gesehen, ganz viele tolle Leute schreiben für euch. Also Katja Diehl hat ja auch mal für die geschrieben. Sie macht ja sehr viel zum Thema Mobilität und Autos und Suki hat auch schon mal geschrieben als aktivistische Rapperin. Ganz viele Leute, also nur jetzt um zwei Namen zu droppen. Und dann hatte ich denen gesagt, so, hey, aber es fehlt so medizinische Themen und da hätte ich halt voll Bock drauf und ob die nicht auch Lust drauf hätten. Und dann haben die das Thema so mitgenommen und haben gesagt, so ja, sie können sich das vorstellen, ich soll doch mal so ein Thema pitchen und da gucken wir mal weiter. Und der erste Text war Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so viel Schiss, wie ich hatte, so viele Korrekturschlaufen, wie ich hatte. Ich habe mich so inkompetent gefühlt und ich dachte so, boah, das wird gar nichts. Aber dann ist es halt dieser erste Text geworden. Ich glaube, der erste Text war tatsächlich zum Thema Bevormundung in der Gesundheitsversorgung. Auch so Stichwort so, ja, verhüten Sie, ja, nein. Und was das jetzt bedeutet und ob das nicht auch mit Zwangsoutings dann einhergeht, wenn man Geschlechtsverkehr hat, aber nicht verhütet, was das dann für Optionen öffnet oder eben nicht. Und dann hat sich das so ergeben und ich bin da sehr, sehr dankbar fürs Veto-Magazin. Das war alle, vor allem der ersten Redakteurin, die mich betreut hatte, Während der ersten Texte Feline Schlick vom Veto-Magazin. Und da hatte ich halt einfach diese krasse Chance, so viel lernen zu dürfen und auch so diese Einblicke zu bekommen, wie man für Online-Magazine schreibt, wie man generell schreibt, wie Korrekturschlaufen laufen. Also auch gerade dieses Thema Kommunikation war für mich halt so ein absolutes neues Feld, wo ich halt nicht verstanden habe, wie ich Feedback anzunehmen habe, dass ich Nein sagen darf, dass man Dinge aushandeln darf. Alles so vielleicht vermeintlich kleine Dinge, aber die haben mir halt sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Und nachdem der erste Text so in meiner Wahrnehmung halt so richtig krass schlimm war, waren dann die nächsten Texte so eine, zwei Korrekturschlaufen, bam, bam, bam und das war's. Und dass ich auch dieses große Glück hatte, sehr viel selber entscheiden dürfte, worüber möchte ich genau schreiben. Dass ich dann halt sagen konnte, so hey, okay, ich habe jetzt zuletzt so kaum was zu diesem Thema gehört, da würde ich gerne was dazu schreiben. Oder es waren halt so Erfahrungsberichte, wie Anfang dieses Jahres ist so ein Text rausgekommen zum Thema Fremddiagnosen, was ich so beobachtet hatte als Erfahrung, dass natürlich dieses ganze Thema ADHS, Autismus und generell andere mentale Gesundheitsthemen durch InfluencerInnen, durch SelbstvertreterInnen auf Social Media immer aktiver geworden sind. Aber dass gleichzeitig ja es auch so ein bisschen angefangen hat, dass man Leute irgendwie diagnostiziert hat, die man nicht kannte. Und ich hatte das ganz oft, dass dann Leute auf mich zugekommen sind, die mich nicht kannten, gefragt haben, so, hey, bist du irgendwie autistisch oder so? Was halt auch total übergriffig sein kann. Und absolut. Da gibt es auch andere Leute, die einfach sehr viel mehr Erfahrung haben. Da kann ich das Buch Digitale Diagnosen von Laura Wiesböck empfehlen. Das hatte ich zuletzt erst gelesen. Die dann auch sehr wissenschaftlich und fundiert halt darüber spricht, so wie hilfreich solche SelbstvertreterInnen auf Social Media sein können, aber dass sie natürlich halt keine Therapie oder keine Unterstützung in solchen Momenten ersetzen können. Wobei natürlich halt der Community-Gedanke sehr wichtig ist. Aber genau, Empfehlung zugeklammert. Es sind halt sehr viele auch so Erfahrungsberichte, so ohne für mich zu voyeuristisch in meine eigene Erfahrung reinzugehen, was ich dann halt auch aus meiner Perspektive ein bisschen too much finde. Aber trotzdem dann halt versuche, Einblicke zu geben, so okay, was lerne ich und was könnten halt vielleicht auch andere Leute lernen durch die Erfahrung und durch die Arbeit, die ich mache.
Richtig spannend. Ich kann euch auch die Veto-Magazin-Artikel sehr, sehr weiterempfehlen von Samson. Ich verlinke euch die auch in den Shownotes. Du hast auch gerade schon zwei Namen genannt, Suki und Nina Lagrande. Da komme ich doch direkt zur nächsten Frage. Du hattest nämlich diese Woche auch eine Veranstaltung mit dem Titel We Respect 3 zum Thema Machtverhältnisse in der Gesundheitsversorgung. Wie war die Veranstaltung? Was waren so die wichtigsten Erkenntnisse der RednerInnen?
Vielleicht nochmal so kurze Erklärung für die Leute, die die Veranstaltungsreihe nicht kennen. Re-Respect, also Re-Doppelpunkt Respect, war so eine Idee, die entstanden ist vor eben 3 Jahren. Deshalb hatten wir es dieses Jahr zum 3. Mal. Weil es mich so ein bisschen gestört hat, dass auf diesen ganzen gesundheitlichen, medizinischen Panels, wo es halt wirklich um fachliche Themen ging, dass da meistens halt nur Ärztinnen gesprochen haben über PatientInnen. Also es geht mir halt meistens eher um diese fachärztlichen Tage. Natürlich gibt es auch so Panels und andere Bereiche, wo dann auch über Mental Health gesprochen wird, wo dann auch SelbstvertreterInnen dabei sind. Aber mich hat es irgendwie so gestört, dass dann halt auf diesen medizinischen Fachtagen dann eine patientenbeauftragte Person ist und das war's. Und das ist so, okay, die eine Person ist dann für alle zuständig, für alle diversen Lebensrealitäten, so I doubt it. Und dann ist es halt so entstanden, eben als Antwort, also deshalb auch diese Spielerei. Und deshalb muss ich das immer so, glaube ich, so ein bisschen erklären, weil ich glaube, im Englischsprachigen wird es deutlicher, Re-Doppelpunkt Respect, so sind dann meistens die E-Mail-Verläufe, wenn man dann auf etwas antwortet. Und mir war es halt wichtig, dass man dann eben darüber spricht, so okay, wir müssen aber die ganzen Lebensrealitäten reinholen, weil die so individuell sind und weil die alle gehört werden müssen. Und weil es so wichtig ist, dass man halt auch eben sichtbar macht, wo gegebenenfalls Intersektionen sein müssen, weil beispielsweise halt auch eben das Thema Sprache, was auch Thema war bei diesem diesjährigen Panel, dass das Sprache ja so viele Menschen beeinflussen kann. Beispielsweise Menschen mit, die werden dann häufiger gerne deklariert oder bezeichnet mit Menschen mit Sprachbarrieren, weil alle irgendwie allen abverlangt wird, dass man Deutsch als erste Sprache spricht, dass man alles auf Deutsch versteht, was in Gesundheitspraxen, in Kliniken passiert, weil es irgendwie nicht mehr Angebote gibt in anderen Sprachen. Kinder und Jugendliche oder generell halt auch so das Thema einfache Sprache, leichte Sprache, auch wieder das Thema, ne, Menschen mit Das wird dann auch gerne mal so umfasst. Menschen mit geistiger Beeinträchtigung wird es dann immer so fremd beschrieben. Wie werden den Menschen Informationen vermittelt? Dürfen sie Rückfragen stellen? Was macht das, wenn man Leute einfach zumüllt mit Fachbegriffen, von denen sie keine Ahnung haben, was sie bedeuten? Wenn man nicht Raum lässt für Fragen, wie man mit Leuten spricht? Also, dass du auch gerade dieses Beispiel genannt hast, dass du dann Informationen über dich selber rausgefunden hast, indem die Ärztin mit der Studentin gesprochen hat. Und das ist ja auch beispielsweise ja auch das Thema bei Menschen mit Behinderung, dass dann mit der Begleitperson gesprochen wird, über die Person, die da ist. Das Gleiche haben Kinder und Jugendliche, das Gleiche haben alte Menschen, haben ja auch, dass wenn sie, sobald sie mit jemandem da sind und dann wird der anderen Person ein Mitspracherecht zugesprochen und der anderen Person wird das entnommen. Und das ist ja auch so ein Thema von Macht. Und darüber haben, und zufälligerweise habe ich genau bei Suki und Ninja erwähnt, die auch beide Teil des Panels waren, eben aus diesen Perspektiven, die ich gerade so herausgestochen habe. Und es war halt auch noch dabei Gianni Jovanovic, der so eine Doppelrolle hatte. Er ist ja eigentlich auch Dentalhygieniker, aber auch eben aus seiner Erfahrung als schwuler Rom kann er ja dann natürlich auch so anteilig für die queeren Community sprechen, als auch für Sintize und Romja, aus zumindest seiner Positionierung. Und hat halt auch sehr viel sozusagen aus seiner Arbeitserfahrung gesprochen, wie er das erfahren hat. Und zusätzlich war noch dabei Helena Steinhaus. Und Helena Steinhaus ist Gründerin oder Mitbegründerin von Sanktionsfrei, einem Verein, der sich auf die Fahne geschrieben hat, Menschen zu unterstützen, die Diskriminierung durch Jobcenter und Institutionen erfahren, weil sie Bürgergeld empfangen oder früher halt auch Hartz IV. Mhm. Und unterstützt sie dann halt eben, wenn das Jobcenter das Geld verweigert. Also sehr häufig für absolut abstruse Informationen, wie weiß ich nicht, Leute können nicht arbeiten, weil sie Krebs haben oder weiß ich nicht, irgendwelche Behandlungen für die Kinder von Bürgergeldempfänger in irgendwelche Augenlasern ist denen zu teuer, dann soll das Kind halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erblinden. Also, dass sie da halt sehr viel unterstützen, eben halt auch Geld vorstrecken. Es gibt ja dann auch bei Sanktionsfrei die sogenannten Heartbreaker, zu denen ich auch gehöre. Das heißt, Leute spenden jeden Monat Geld, um dann halt dieses Geld zur Verfügung zu stellen, wenn dann eben das Jobcenter Sanktionen verkündet oder auferlegt und gleichzeitig natürlich auch Rechtskosten, weil sanktionsfrei als Verein ja dann natürlich auch gegen vorgeht, gegen bestimmte Urteile, Sanktionen und das Geld zirkuliert, weil es dann natürlich dann halt immer wieder darum geht, dass sanktionsfrei erfolgreich ist, weil sie sich damit auskennen, wie das System funktioniert und dass dann halt Urteile oder Sanktionen zu Unrecht auferlegt worden sind und dadurch muss dann das Jobcenter zahlen, das heißt, Geld kommt wieder zurück und so somit zirkuliert das halt immer weiter. Und ich fand es halt wichtig, auch diese Intersektion zum einen zu haben, dass natürlich halt auch Menschen, die weit unter dem Existenzminimum leben, dann auch eben nicht selbstbestimmt leben können, so wie kann ich mich gesund ernähren oder wie kann ich einen Job machen, der mich nicht krank macht. Was natürlich auch ein ganzes systemisches Problem ist, warum gibt es Jobs, die Leute krank machen, aber dass es auch da dieses Jahr diese Studien gibt, dass dann halt gerade Eltern, die Bürgergeld empfangen, dass sie dann auf Essen verzichten, damit ihre Kinder dann genug zu essen haben, dass sie nicht wissen, wie sie überhaupt Lebensmittel kaufen können, gesunde Lebensmittel, frische Lebensmittel regelmäßig kaufen können. Und da sehe ich halt eine starke Intersektion zu, okay, wie kann selbstbestimmte Gesundheitsversorgung funktionieren, wenn wir so viele Menschen haben, die wir im Stich lassen oder dann halt medial aufgebauscht werden mit, ja, die betrügen alle, aber Reichensteuer wollen wir immer noch nicht einführen. Da fand ich es halt wichtig, einfach nochmal Helenas Arbeit stärker hervorzuheben und zu sagen, so, hey, wir müssen auch immer die anderen Intersektionen mit nachdenken, weil es ist ja dieser Machtmissbrauch in der Gesundheitsversorgung, das ist ja kein in sich geschlossenes System. Wir haben Machtmissbrauch überall. Wir haben es in der Polizei. Wir haben es in der Politik. Wir haben es beim Jobcenter. Und überall sind es immer wieder die sehr ähnlichen bis gleichen Strukturen. Und das müssen wir erkennen, wenn wir wollen, dass diese Strukturen aufhören zu existieren. Wir müssen erkennen, dass es überall stattfindet und dass wir überall eingreifen müssen als Akteurinnen in verschiedenen Positionen, um dann zu sagen, so, hey, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen nämlich selbstbestimmte Gesundheitsversorgung für alle und das heißt dann auch für alle, egal wie groß ihr Geldbeutel ist oder ob was für eine Krankenkasse sie haben.
Super spannend. So wichtige Arbeit. Ich finde, das wird total oft vergessen, wie eng verbunden Geld und Gesundheit ist. Also es wird ja schon ganz viel angenommen. Naja, gut, wir haben ja auch die gesetzliche Krankenversicherung und da werden ja alle gleich behandelt. Das, also innerhalb dieses Systems. Wir wissen ja, zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung gibt es große Unterschiede. Aber dass es halt auch innerhalb dessen ganz, ganz starke Unterschiede gibt und dass es einfach niemals frei ist, Gesundheitsversorgung von den Strukturen, die an sich in der Welt existieren. Darum klingt sehr, 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 sehr spannend. Ihr solltet darum übrigens auch alle QueerMed auf Instagram folgen und ihr könnt auch einen Newsletter abonnieren, damit ihr da alles mitbekommt, was es immer an Infomaterialien, an Veranstaltungen, an Workshops gibt. Aber das verlinke ich euch alles. Es gab zusätzlich auch vor kurzem noch eine Social-Media-Kampagne. Da durfte ich auch ein Teil von sein. Da haben verschiedene Personen unter der Überschrift gut gefühlt von positiven Erfahrungen im Gesundheitswesen berichtet. Und das Ganze war dann auch verbunden mit einem offenen Brief an alle, die in der Gesundheitsversorgung arbeiten, also ÄrztInnen, TherapeutInnen, Pflegekräfte, Verwaltungsmitarbeitende, medizinische Fachangestellte und aber auch EntscheidungsträgerInnen, um auf die Ausgrenzung, das Unverständnis und die Missachtung und Gewalt aufmerksam zu machen, die eben vor allem auch queere, rassifizierte, dicke, behinderte, neurodivergente und andere marginalisierte PatientInnen erleben. Das fand ich echt eine super schöne Kampagne. Also es haben so viele auch mitgemacht. Die könnt ihr immer noch sehen, auch auf dem Instagram-Account von QueerMed, weil es ist schon schön, auch mal zu sehen, wie bedeutsam so positive Erfahrungen sind. Es ist dann doch was, was in Erinnerung bleibt und man darüber spricht. Also es ist eher eine Besonderheit als der Regelfall. Und allein das finde ich schon sehr eindrucksvoll, dass man eher, also ihr könnt euch das alles mal durchlesen, es ist immer verbunden auch mit nicht, ich habe nur eine tolle Erfahrung gemacht, sondern ich habe eine tolle Erfahrung gemacht nach jahrelangen schlechten Erfahrungen. Ich wurde gehört, nachdem ich sonst nie gehört wurde. Ich wurde ernst genommen und das ist mir noch Jahre später in Erinnerung, weil es so außergewöhnlich war. Darum unbedingt angucken. Dann. Wir haben ja gerade schon über das Veto-Magazin gesprochen, aber du schreibst ja auch ganz viele andere Texte, zum Beispiel für deinen eigenen Newsletter. From Miseria with Love, den lese ich auch sehr, sehr gerne. Dort erzählst du auch von deiner Familiengeschichte, von deinen Erfahrungen als queere, neurodiverse Person, aber auch über mentale Gesundheit. Was hat dich dazu gebracht, den Newsletter zu starten und wo können wir den lesen?
Danke erstmal für diese ganze, ich habe letztens das Wort Lobhudelei gehört. Also danke für diesen ganzen positiven Zuspruch erstmal. Das wollte ich nicht so stehen lassen. Wie das entstanden ist, es war tatsächlich so ein Bedarf da, über diese Themen zu sprechen, die in den Intersektionen, in denen ich lebe, ich so nicht wahrgenommen habe. Also gerade halt dieses Thema Mental Health innerhalb einer queeren Intersektion und dann halt auch noch in einer queeren migrantischen Intersektion noch zusätzlich, weil mir das irgendwie gefehlt hat. Klar, ich bin weiß gelesen, solange Leute meinen Namen nicht checken, solange sie nicht checken, wo ich geboren worden bin, dass ich teilweise auch dort aufgewachsen bin, beziehungsweise sehr viel Zeit dort verbracht habe, dass Deutsch eigentlich nicht meine erste Sprache ist, auch wenn es natürlich nicht auffällt, aber das ist so, turns out, harte Arbeit. Und solange man meine Texte in Rohfassung nicht liest, merkt man es auch nicht. Da wird man es am ehesten merken. Jedenfalls hat mir das so in der Intersektion gefehlt, was du auch alles schon erwähnt hast. Ich glaube, ich habe es auch irgendwo beschrieben. Der Newsletter handelt davon, wie es ist, queer, migrantisch, mental krank zu sein. Und genau, wie du angerissen hast, geht es halt um sehr viele verschiedene Themen, die ich versuche irgendwie auszuhandeln. Also es ist immer nur so als Versuch gesehen, um halt auch zu schauen, so gibt es eine Resonanz? Also ich schreibe jetzt nicht der Resonanz wegen, also ich erwarte nicht, dass eine Resonanz kommt. Gleichzeitig merke ich aber, dass eine Resonanz kommt bei vielen verschiedenen Themen, die teilweise sehr unterschiedlich sein können. Also ich glaube, vor zwei Texten oder einer der letzten Texte war ja auch das Thema Begehren, was ja dann natürlich aushandelt für mich als, das Verständnis halber, weil die meisten Leute was damit anfangen können, mich in der Nichtbinarität verorten. Was heißt das überhaupt? So wie kann man so Menschen begehren? Was gilt als begehrenswert? Was wird dann verlangt? Was macht das Passing mit mir? Wie fühle ich mich damit, dass ich halt so eine neue Geschlechtsidentität aufsuche und was macht das, was beinhaltet das, kann ich mich als Teil dieser nicht-binären Community sehen oder was wird halt vorgegeben durch Social Media, durch Kampagnen, durch was auch immer, was dann sozusagen auch wieder in eine Norm passt. Also was gehört dazu, was gehört nicht dazu, was wird erwartet, also dass ich dann auch Gespräche hatte, so dass erwartet wurde von mir, dass ich Testo zu nehmen habe, weil ich müsste jetzt den ganzen Weg durchgehen und wann meine Operationen sind. Und das waren Leute außerhalb, das waren Leute innerhalb der Community, die mich das gefragt haben. Das waren nicht irgendwelche wildfremden Leute, die es nicht betroffen hat, sondern dass da auch eine Erwartungshaltung, glaube ich, war, so okay, jetzt hast du ja schon den Namen, jetzt sprichst du schon darüber, jetzt hast du schon so eher so ein androgynes Aussehen. Was macht das mit dir? Und dass ich da halt auch sehr viel versuche auszuhandeln und zu hinterfragen. Und genau, es geht halt auch sehr viel um Familie, wie ich aufgewachsen bin, was die Erwartungshaltungen waren, was ich sozusagen im Nachhinein lernen muss. Also der letzte Text war, der diesen Monat rausgekommen ist, im September. Da ging es um Urlaub und wie man Urlaub überhaupt macht und was die Eltern sozusagen vorleben, dass man versteht, was ist überhaupt Urlaub und ist das nicht einfach nur erschöpft auf der Couch liegen und nichts machen können, weil die Lohnarbeit so körperlich anstrengend ist, dass man einfach, da fährt, macht man sich doch jetzt nicht diesen ganzen Weg nach Malle oder sowas, um da erschöpft zu liegen, sondern dann liegt man halt erschöpft zu Hause und die Kinder wissen nicht, was sie machen sollen, beziehungsweise unterstützen dann im Haushalt, weil es nicht anders geht. Also so viele verschiedene Aspekte, die mir meistens einfach irgendwie fehlen oder einfach Gedankengänge, die so dann ja auf das virtuelle Papier gekommen sind und wo man die Newsletter lesen kann. Einmal im Monat auf Substack gibt's einen neuen Text von mir zu lesen.
Und auch in euer E-Mail-Postfach, wenn ihr möchtet. Ihr könnt ihn nämlich auch direkt abonnieren. Also ich fand deinen Beitrag zum Thema Urlaub auch super spannend. Ich finde, es ist tatsächlich gar nicht so einfach oder ich glaube, vielen da nicht beigebracht worden oder in die Wiege gelegt, wie entspannt man, wie sieht es aus, wie macht man das, wie kann man runterfahren. Ich glaube, wir sind uns auch da nicht unähnlich, das immer, also ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir beide neben der Arbeit noch Ehrenämter und 10.000 andere Projekte immer starten. Ich glaube, das sind keine Personen, die sagen, ach, ich sitze heute einfach mal auf dem Sofa, ich mache jetzt einfach mal nichts. Ich glaube, das zieht sich dann auch im Urlaub durch. Ich kann es voll gut verstehen, aber ich fand es war echt perfekt in Worte gefasst und habe mich aber auch gefragt, ob nicht vielleicht das Schreiben an sich dann schon auch zur Entspannung beiträgt oder den Zugang dazu zumindest ein bisschen erleichtert.
Ich würde nicht sagen, dass es eine Sache der Entspannung ist. Ich meine, wenn man es darauf hinauslaufen lassen würde, vielleicht ist es sowas Therapeutisches eher. Dass man außerhalb, also ja, ich spreche auch relativ offen darüber, dass ich schon seit Jahren in Therapie bin, dass es vielleicht außerhalb dieses therapeutischen Settings nochmal ist, einen Raum zu haben, wo nochmal Themen ausgehandelt werden, nochmal Dinge besprochen werden, ich mich nochmal mit Dingen auseinandersetzen kann. Und es kann natürlich halt auch so einen therapeutischen Effekt haben, sich damit wirklich zu konfrontieren und damit auseinanderzusetzen, Gefühle wirklich zu benennen, Unsicherheiten zu benennen. Und das ist ja auch etwas, was von dem ich weiß, viele Friends oder viele, mit denen ich gesprochen habe, dass sie auch erstmal lernen mussten, wie man Gefühle benennt. Also was geht gerade in mir vor und warum geht es gerade in mir vor und was hat vielleicht meine Vergangenheit damit zu tun, was hat vielleicht momentaner Stress damit zu tun, das alles Mögliche. Und dass es da halt irgendwie so eine Möglichkeit ist, mich selber ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht auch die Welt so ein bisschen besser, um mich zu verstehen. Und gerade halt auch beispielsweise bei diesem Urlaub, was da für eine Erwartungshaltung von außen ist, dass es so, oh, und verreist du und oh, machst du dies und oh, warst du schon auf Bali und sonst was und hast du dies, das alles gemacht? Und dass das halt so aufgeladen ist mit Begriffen, mit Orten, mit Status, mit Geld und was das halt mit Leuten macht, die das halt nicht haben. Und wie kann halt Urlaub auch aussehen und dann halt natürlich auch so Themen wie Neurodivergenz und sowas, für die kann halt Reisen immens anstrengend sein, weil es halt so eine Reizüberflutung ist, weil Züge sich verspäten, weil die Autobahnen voller Autos sind, weil Flughäfen absolut chaotisch gestaltet sind. Bei Flughäfen gibt es auch irgendwie so Side-Fact, zumindest in sehr vielen größeren internationalen Flughäfen, viele in UK, da kann man nach so einem Lanyard, also so einem längeren Schlüsselanhänger fragen, mit Sonnenblumen und dann weiß das ganze Personal von dem Flughafen so, das ist eine Person, die braucht noch mal ein bisschen Support, das richtige Gate zu finden, oder braucht vielleicht Unterstützung, sich zu navigieren in dem ganzen System. Davon habe ich auch erst dieses Jahr erfahren, dass es sowas gibt. Aber nichtsdestotrotz, dieses ganze System auch von Urlaub ist auch eher so sehr kapitalistisch orientiert, sehr so auf Prestige, sehr auf Status. Und natürlich Instagram als sehr visuelle Plattform, alle zeigen, wo sie ihren Urlaub gemacht haben, alle zeigen ihre Sandstrände, ihre in der Hängematte beim Sonnenuntergang und irgendwie aus einer Kokosnuss schlürfend und so. Und dass das aber nicht unbedingt das Ziel sein muss oder dass halt das auch zu hinterfragen gilt, okay, was kann Urlaub für mich bedeuten, wie habe ich es gelernt, was könnte es für mich bedeuten, habe ich überhaupt die Ressourcen, das so zu machen, was ich mir vorstelle oder ist meine Vorstellung auch nur geprägt von, wie mein Social-Media-Konsum ist oder was ich denke, was ich erstreben muss. Person XY mit 300.000 Leuten auf Instagram hat das jetzt.
Ja, das ist super spannend, das ist so krass kapitalistisch geprägt und man muss sagen, auch der Instagram-Algorithmus an sich funktioniert ja auch schon. Je mehr Urlaubscontent, es wird ja auch direkt mehr ausgestrahlt. Aber zum Abschluss noch eine Sache. Am Donnerstag startet dein Podcast ja auch wieder. Es sind aber auch schon ganz viele Folgen online. Der Podcast heißt Trauerschatten. Magst du uns einmal kurz erzählen, was uns da erwartet?
Trauerschatten, ganz kurz gesagt, wie auch im Intro, ist der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. Und ich habe mit einigen Friends sehr gerne über Trauer gesprochen oder spreche sehr gerne mit ihnen über Trauer, weil es für mich auch so eine Emotion war oder so ein Zustand, den ich nicht so an mich herangelassen habe. Und ich auch innerhalb der Therapie sehr lange lernen musste, sowas zuzulassen, sowas Raum zu geben, weil es ja auch so bestimmte Gefühle gibt, negativ konnotiert werden, obwohl sie halt einfach zum menschlichen Dasein dazugehören. Genauso wie Wut gehört Trauer halt auch dazu. Und ich habe Anfang diesen Jahres, also Anfang 2025, mich auseinandergesetzt und bin da diesen Weg gegangen, dass ich mich explizit mit Leuten unterhalten wollte, die jetzt nicht irgendwie ihr ganzes Leben verschrieben haben, sich mit Trauer auseinanderzusetzen. Weil ich fand es eher spannender, Leute einzuladen und zu sagen, so hier, wir sprechen über Trauer, aber du entscheidest das Thema. Das heißt, wenn ich dann Leute anfrage, sage ich denen so, hey, ich verfolge irgendwie deine Arbeit, hättest du Bock, über Trauer zu sprechen? Auch wenn ich es jetzt in deiner ganzen Arbeit bisher nicht gesehen habe, aber ich finde das halt viel interessanter, was das mit Menschen macht oder was für Themen aufkommen, wenn du Leute einlädst und sagst so, was hat dich traurig gemacht? Und dann sprechen die Leute. Und dann sind auch sehr mannigfaltige Themen entstanden. Und ich hatte auch sehr viele tolle Gästinnen wie Ujina Mola-Lasche, Katrin Altschner vom Intimbereich-Podcast, Hadija Haruna-Ölker, Jusia Braku, Raul Krauthausen, jetzt nur auf die erste Staffel bezogen. Und alle hatten so ihre eigenen Themen und die waren alle so einzigartig und gleichzeitig hat man immer wieder so Verbindungen gesehen. Und die waren jetzt auch alle nicht so höchst intim, sondern manche waren so sehr politisch. Also mit Hadija Haruna-Ölker habe ich natürlich auch über politische Trauer gesprochen. Und mit Suki habe ich beispielsweise über die Angst vor der Trauer gesprochen. Also auch ne, hinsichtlich gerade halt beispielsweise, ne, wenn Menschen depressive Phasen erkennen, aus eigenen Erfahrungen, dass sie Angst davor haben oder beispielsweise auch Angst davor haben, sich zu verlieben, weil wie kann ich das dann verkraften, wenn mir das Herz gebrochen wird? Und genau, jetzt nach so einer kurzen Sommerpause war ich auch schon ganz fleißig und habe die ersten Folgen der neuen Staffel schon aufgenommen, schon fleißig geschnitten. Und befinde mich auch jetzt gerade schon in der Planung mit den nächsten Gästen. Und ab dem 2. Oktober geht's wieder los auf jeder gängigen Plattform.
Schön. Den Podcast verlinke ich euch natürlich auch. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat richtig Spaß gemacht.
Vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung und deine Zeit.
Dann wünschen wir euch eine ganz schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.